Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite hier. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und zu euch sprechen kann. Ich möchte euch heute Abend gleich mal als allererstes in unser Johanniterhospiz mitnehmen in Jerusalem. Wer von euch war schon mal in Jerusalem im Johanniterhospiz? Ah, immerhin eine gute Handvoll, fast 10 Leute. Der Christustreff betreibt seit 25 Jahren das, wir nennen es Joho, mitten in der Altstadt von Jerusalem. Wir haben 13, 14 Betten und wir sind, da kommst du nur zu Fuß hin, das ist mitten im Bazar. Wenn du da im Johanniterhospiz bist, in einem der Innenhöfe und dann durch so einen Lichtschacht runterguckst, dann siehst du, wie die Leute unten durch den Bazar durchgehen. Also das ist eine ganz tolle eigene Stimmung. Wenn du auf der Terrasse oben bist, auf dem Dach, dann siehst du die goldene Kuppel vom Felsendom oder den Ölberg, also meist mittendrin. Das Johanniterhospiz heißt Johanniterhospiz, weil der Johanniterorden dieses Hospiz vor gut 150 Jahren hier gegründet hat. Und ich möchte euch aufmerksam machen, das ist der Bogen zur Predigt, dass hier ihr das Johanniterkreuz seht. Das hat ja so oben so Einkerbungen und deswegen hat es 8 Spitzen. Und diese 8 Spitzen haben eine Bedeutung. Das Kreuz hat natürlich verschiedene Bedeutungen, aber dieses Ordenskreuz der Johanniter mit den 8 Spitzen weist auf die 8 Seligpreisungen von Jesus hin aus Matthäus. Ganz bewusst ist das also so ausgewählt. Matthäus 5, 3 bis 10, da stehen diese Seligpreisungen. Unter 8 Aspekten, sagt Jesus, haben wir Menschen wahres Glück. Der in der Regel benutzte Begriff selig sind, kennen wir selig sind und so weiter, von den Seligpreisungen, dieser Begriff meint eigentlich glücklich sind oder gut oder im Sinne von gesegnet. Deswegen sagt man zum einen eben Seligpreisungen oder wir können hier sagen, wahres Glück haben. Das stimmt überein mit der Übersetzung, kann man machen. In der Bergpredigt Jesu, Matthäus 5 bis 7, also die ganzen Kapitel, da stehen diese 8 Seligpreisungen ganz am Anfang. Und die Seligpreisungen nennt man auch Makarismen, kommt von dem griechischen Wort Makarioi her, was eben selig sind oder wahres Glück haben bedeutet. Die Bergpredigt kann man ja als Kern der Verkündigung Jesu ansehen, also sozusagen irgendwie das christliche Grundgesetz. Und die Seligpreisungen sind dann sozusagen die Präambel, das Vorwort zum christlichen Grundgesetz. Und heute geht es noch spezieller um die Einleitung von der Einleitung, um das erste, die erste Seligpreisung, die eine Art Überschrift über die Seligpreisungen auch bedeutet. Also, gesegnet oder glücklich sind, wahres Glück haben, die vor Gott geistlich Armen, die Leidtragenden, Trauernden, die Sanften, die keine Gewalt anwenden, die nach Gerechtigkeit streben, die Barmherzigen, die ein reines Herz haben, die Frieden stiften, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Bei den Johannitern, jetzt nächstes Bild, hat man da sogar, irgendwo habe ich das gesehen, so eine nette Skizze draus gemacht, die, also an sich finde ich das Schaubild gar nicht so gut, weil das ist, das deutet so an, als ob man da eine Seligpreisung nach der anderen abgehen müsste, oder als ob da eine nach der anderen käme. Es geht immer um einzelne Seligpreisungen. Aber was mir hier gefällt, ist, seht ihr hier, da haben sie die erste Spitze und da haben sie die zweite und am Schluss ist da oben das ganze Johanniterkreuz draus geworden aus diesen 8 Seligpreisungen. Also das gefiel mir einfach. Nur deswegen zeige ich euch dieses Bild. Viel mehr will ich damit gar nicht sagen. Es gibt dann noch eine 9. Seligpreisung, aber die hat einen anderen Wortlaut. Deswegen ist das mit den 8 vollkommen in Ordnung. Das kann man schon so sehen und so sagen. Diese wahres Glück-Aussagen oder die Seligpreisungen, die sind ja sehr herausfordernd. Und da gibt es ganz viele Versuche. Das Problem, das man mit diesen schwierigen Versen hat, mehr oder weniger elegant zu lösen. So wie zum Beispiel, ja, die gelten nur für ganz bestimmte Menschen. Also damals vielleicht für irgendwelche Mönche oder irgendwelche besonders geistlichen Menschen oder die gelten, wenn wir dann mal alle im Himmel sind. Oder die sind alle irgendwie nur im übertragenen Sinn zu verstehen. Aber diese Antworten, die sind nicht wirklich, die greifen nicht wirklich, die gehen nicht tief genug. Dass es hier um was ganz Wesentliches geht, zeigt allein die Parallele, die Matthäus hier in diesen Text auch reinstellt. Jesus predigt auf einem Berg. Da haben wir nochmal ein Bild. Und zwar, der ist am See Genezareth. Heute heißt der Berg der Verklärung. Nein, der Berg der Seligpreisung natürlich. Und da steht diese Kirche der Seligpreisungen. Und der Vergleich mit dem Berg Sinai drängt sich da gleich auf. Auf dem Sinai hat Mose von Gott die 10 Gebote empfangen. Und so wird Jesus hier mit Mose verglichen. Jesus ist der, oder sogar mit Gott, Jesus ist der, der die neuen Themen auf dem Berg weitergibt. Mose gibt dann die 10 Gebote, die er von Gott erhalten hat, weiter. Jesus, mindestens als Mensch, gibt diese Seligpreisungen weiter. Und dabei sitzen bei Jesus die 12 Jünger. Und die 12 Jünger sind ja von der Zahl her nicht zufällig zu vergleichen mit den 12 Stämmen Israel, also der Gesamtheit des Volkes Gottes. Nächstes Bild. Jesus sagt in Matthäus 5,7, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Er sagt also, die Bergpredigt ist kein neues Gesetz Gottes, keine neue Tora, sondern ihre endgültige Erfüllung und ihre endgültige Auslegung, ihre Vervollkommnung und Vervollständigung. Und er sagt uns, dass er macht, was wir nicht schaffen, nämlich die Gesetze, die Gott gibt, restlich letztendlich zu erfüllen, ganz zu halten, voll zu machen und nicht irgendwo unterwegs sie eben doch nicht erfüllen zu können. Was ja ein ganz großes Thema ist, auch im Judentum immer schon war, wie erfülle ich die Gesetze Gottes ganz? Und wie halte ich wie schaffe ich es, kein Gebot irgendwie aus Versehen nicht zu halten? Das ist ganz schwierig. Ihr kennt dieses Beispiel mit dem koscher Essen. Da steht ein Vers im Alten Testament, du sollst nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter kochen. Und dann gibt es, dass das auch gar nicht passieren kann, aus Versehen gibt es die Regel, Milch und Fleisch werden nie zusammen gegessen. Da kannst du dieses Gebot schon mal nicht brechen, nicht mal aus Versehen. Und so dreht sich ganz vieles um die Frage, wie halte ich die Gebote ein im Alten Testament? Wie kann ich zu Gott kommen? Wie kann ich seine Forderungen an mich ganz erfüllen? Und Jesus sagt hier, ich mache jetzt hier nicht noch ein Gebot auf, sondern ich erfülle die Sachen. Ich erfülle das schon komplett für euch. Ihr braucht euch da keinen Stress mehr drum machen. Ihr seid deswegen nicht von Gott getrennt. Diese Hürde, zu Gott zu kommen, die nehme ich euch weg. Ist ja für uns immer noch anstrengend genug oder herausfordernd genug, zu Gott zu finden. Aber dass wir die ganzen Gebote halten müssen, brauchen wir nicht mehr. Jesus hat gesagt, ich erfülle die komplett. Übrigens sind dann die Bergpredigt von jüdischen Auslegern seit 1945 tatsächlich auch als genuin jüdische Tora-Auslegung anerkannt worden. Die stimmt mit wesentlichen damaligen und heutigen Lehren der Rabbiner überein. Nur eben, dass Jesus sagt, ich bin die Erfüllung des Gesetzes, das ist natürlich jetzt was die Juden nicht mitgehen können, ist ja klar. Es gibt auch schon wahres Glückaussagen im Alten Testament. Aber die unterscheiden sich doch von den Aussagen Jesu ziemlich. Beispielsweise so gehäuft, wie sie hier im Matthäusevangelium vorkommen, gibt sie im Alten Testament überhaupt nicht. Da stehen mal eine, höchstens mal 2 beieinander, aber nicht 8 oder gar 9. Und im Alten Testament werden in Nebensätzen in der Regel noch Bedingungen mitgenannt. Also zum Beispiel, wohl dem Menschen, Psalm 32, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Also, wenn in deinem Geist nichts Falsches ist, dann rechnet der Herr dir nichts zu. Eine Bedingung. Wohl dir, dann bist du gesegnet. Jesu Worte dagegen haben einen ganz neuen, überraschenden Akzent, kurz und eindeutig und vor allem bedingungslos sind sie. im Lukas-Evangelium noch viel deutlicher als hier bei Matthäus. Du musst nicht etwas gemacht haben, damit du selig bist, beziehungsweise dich glücklich schätzen kannst. Wobei das ja fast immer so bei uns ist, wenn dann, so läuft meistens unser Leben, wenn deine 2 Gigabyte Highspeed-Volumen verbraucht sind und verbraten an deinem Handy, nach 10 Tagen, dann surfst du halt nur noch 20 Tage mit E. Oder du musst dich irgendwo in ein WLAN-Netz einklicken. Wenn du abends nicht ins Bett kommst, dann kommst du morgen auch nicht raus. Und wenn du andere schlecht behandelst, dann behandeln sie dich ziemlich sicher auch schlecht. Blöderweise ist das aber auch wieder keine eiserne Regel, denn wenn du mal richtig freundlich bist zu jemand, kann das sein, dass der dich trotzdem blöd anmacht. Oder du hilfst irgendjemand total und reißt dir ein Bein aus und nächstes Mal bist du dran und der sagt, nö, mach doch deinen Mist alleine. Also da gibt's keine Bedingung, ist nicht so eisern. Die Seligpreisungen, auch die, um die es heute geht, durchbrechen diese Wenn-Dann-Schiene. Da geht's nicht um ein Verhalten, noch um eine Folge von irgendwas. Es geht vielmehr um Sein. Glücklich preisen kannst du dich dann, wenn du entsprechend bist. Aber damit wird's jetzt richtig problematisch. Die tägliche Erfahrung spricht doch genau gegen die Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und das im Römischen Reich. Das darauf basierte, dass du das Erdreich deswegen besessen hast oder besitzt als Römer, wenn du deine Feinde abschlachtest und 20 Jahre als Soldat gedient hast, dann darfst du irgendwo wohnen und kriegst du eine Parzelle für dich. Da ist nichts mit Sanftmütigkeit, sondern hau drauf und dann wird's gut. Ja? Und jetzt sagt Jesus sowas, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun damals und auch heute oft nicht. Und Hungernde, ja Hungernde hungern doch, oder? Deswegen sind sie ja hungernd, die sind eben nicht satt. Ist es also doch für die Ewigkeit bestimmt, was Jesus hier in den Seligpreisungen sagt? Womöglich Jenseitsvertröstungen, was wir in unserer Gesellschaft ja schon gar nicht mehr abkönnen. Jenseitsvertröstungen, hier muss alles stattfinden, hier, heute lebe ich, ich ziehe alles aus dem Leben raus, da kann ich mich aufs Jenseits schon mal gar nicht mehr verlassen. Gehen wir hier mal einen Schritt weiter. Die erste Seligpreisung, die erste wahres Glück-Verheißung, gucken wir uns genauer an. Die heißt, wahres Glück haben die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also hier steht jetzt schon mal was von Himmelreich. Das ist ein Begriff, den Jesus immer wieder verwendet. Jesus versucht den Menschen klarzumachen, dass da, wo er ist und wo er wirkt, dieses Himmelreich bereits anbricht und angebrochen ist. Also es geht nicht nur um Jenseitigkeit, darum geht es auch, sondern es geht um jetzt und hier. Wir leben zwar noch lange nicht im Himmel und es ist noch lange nicht alles gut, aber da, wo Jesus Herr über unser Leben ist und unser Schicksal sein darf, da blitzt dieses Himmelreich auf. Da kommt es zum Vorschein, da dürfen wir es immer wieder spüren, erfahren, begreifen. Da kommt Gott in unser Leben und unser Geschick. Da dürfen wir ein Stück seiner Herrlichkeit wahrnehmen, spüren, erfahren, mitbekommen. Diese erste Seligpreisung ist gleichzeitig eine Überschrift über alle weiteren Seligpreisungen. Jesus verheißt hier also, dass man ein Stück seines großartigen Reichs schon jetzt erfahren kann, dadurch, dass man geistlich arm ist. Aber wer ist denn geistlich arm? Was ist das denn? Dieser Begriff hat verschiedene Nuancen. Den Zusammenhang der Worte geistlich arm, dem entnimmt man schon, dass es also wahrscheinlich erstmal wenig mit Geld zu tun hat, also mit materieller Armut. Und Jesus will ja auch Armut an sich nicht verklären. Armut ist kein moralischer Wert. Jemand, der von Hartz IV lebt, ist deswegen noch kein besserer Mensch als einer, der reich ist. Grundsätzlich sind Reiche genauso selig wie Arme. Jesus geht es mit geistlich arm oder arm im Geiste auch nicht um Klugheit oder um Cleverness, beziehungsweise eben beides nicht zu haben. Gerade in einer Uni-Stadt wie Marburg ist das doch schon immer wieder ein Thema. Wie ist das denn mit Cleverness und mit Wissen und Brain? Nicht, wenn ich eher durchschnittlich oder unterdurchschnittlich begabt bin, habe ich bessere Karten für den Glauben. Das meint er also nicht. Arme kann ja zwar eine Tendenz in Richtung sozialer Armut haben, kann durchaus Unterdrückte meinen, Elende, Abhängige, Erniedrigte oder nur innerlich Arme, kann auch hinüberspielen in das Thema Demut. Aber ich glaube, es geht Jesus hier wohl vor allem um die Einstellung der Menschen. Arm im Geist ist das Gefühl, dass man sich eben nicht selbst helfen kann, sich unfähig fühlt, irgendwie mit seinem Leben vor Gott bestehen zu können, unfähig, sich selbst zu helfen, wie ein ohnmächtiger Bettler vor Gott. Da ist was, das kann ich nicht überwinden, da komme ich nicht drüber. Nächstes Bild. Vielleicht habt ihr schon mal von Meister Eckhart gehört, ein ganz, ganz großer Mystiker des Mittelalters, 1260 geboren. Meister Eckhart hat in einer Predigt geschrieben: Arm im Geist ist der, der nichts will, auch nicht Gottes lieben Willen erfüllen, der nichts weiß, auch nichts über das Wirken Gottes in ihm selbst, und der nichts hat, auch keinen Raum in sich selbst, darin Gott wirklich wirken soll. Geistlich arm ist also beim Meister Eckhart der, der nicht so recht weiß, wie er an Gott rankommen soll, der mit seiner Spiritualität Probleme hat und merkt, da ist irgendwie was, da fehlt mir was, aber ich komme nicht weiter. Sogar der, der auch da immer wieder Zweifel und Glaubensfragen hat, ist hier gemeint, der sich fragt, wie er seinen Glauben richtig leben kann. Und der ist glücklich zu preisen, der ist selig, wohl dem, sagt Jesus. Und warum? Weil Gott bereit ist, ihn aufzufangen, ihn zu tragen, ihn in seinem Zweifel weiterzuhelfen und, wenn wir den bereits vorhin besprochenen Gedanken des Himmelreiches hier aufnehmen, glücklich zu preisen sind diese innerlich unsicheren, vielleicht sogar sich verloren fühlenden Menschen, weil sie in Jesu Nähe immer wieder erleben dürfen, wie das Reich Gottes auch in ihrem Leben, bei ihren Zweifeln, bei dem Mangel, den sie verspüren, auch in ihrem Leben aufblitzt, wie es erkennbar wird und wie es sie stärkt. Nächstes Bild. Wahres Glück haben die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Luther sagt, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Die einzige Voraussetzung ist die, dass wir ihn, Gott, dass wir Jesus in allem Unvermögen weitersuchen. Er wird sich dann zu seiner Zeit uns offenbaren. Wir brauchen es nicht bringen. Wir sind nicht die, wenn du das richtig glaubst, dann kommt Gott zu dir, sondern Gott nimmt dich in deiner ganzen Schwäche und in deiner Unvollkommenheit auf und sagt, das passt schon. Ich nehme dich an, ich führe dich weiter. Roland Werner hat in seiner Buch, in seiner Bibelübertragung das auch sehr schön übersetzt in diese Richtung. Ich lese euch den Satz mal davor. Wahres Glück haben die, die immer mehr vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade für sie bricht sich Gottes mächtige Gegenwart Bahn in dieser Welt. Aber was ist dann mit denen, die da eben keine Unsicherheit haben, keine innere, die sagen, ja, ich bin stark und ich glaube an Gott und das ist gut und das passt alles. Fallen die dann raus? Sind die dann nicht von wahrem Glück umgeben? Natürlich doch. Aber hier in den Seligpreisungen geht es ja eben um die Umkehrung der Verhältnisse. Da geht es darum, dass die Dinge, die gefühlt und auch real uns zu schaffen machen, dass die bei Gott aufgehoben sind, dass er die trägt, dass er die weiterbringt. Wenn wir kein Problem mit den Sachen haben, Halleluja, dann ist es wunderbar, dann passt das, dann dürfen wir uns freuen. Aber wenn wir ein Problem damit haben, dürfen wir wissen, wir sind bei Gott mit diesen Sachen auch aufgehoben. Er steht uns bei und er geht mit uns weiter. Und so möchte ich euch zum einen beglückwünschen, dass ihr über die Seligpreisungen hier in den nächsten Wochen Predigten hört, denn das ist wirklich klasse, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ich habe die nicht drankommen, habe ich kursiv gedruckt und die drankommen, habe ich gerade gedruckt. Dass ihr wisst, also 4 Themen sind dran, die anderen 4 Themen sind nicht dran. Aber dieser Mix, dass man eben fragt, ja, das ist doch gar nicht so. Und auf der anderen Seite, aber schön wär's so, den erlebt ihr immer wieder in diesen Seligpreisungen. Wir wissen, wir sind von Gott getragen in all dem, was uns beschäftigt und was uns auch Not tut. Und wir wissen, das kommt immer wieder durch, trotzdem, dass es so schwierig ist. Es kommt immer wieder durch, dass Gott in unserem Leben sich erweist, dass Christus das Himmelreich oder das Reich Gottes bei uns und durch uns aufblitzen lässt. Und damit bin ich fertig. Amen.